Ich habe nochmal die Jahreslosung, ich denke zum dritten Mal, dann im Januar zweimal und jetzt. Und ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Mir gefällt's in dem Sinne, weil es geht um die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Und es geht um Sünde und Gericht und wieder um alles neu. Am Anfang hätte ich eine Bitte. Wer hat eine Bibel mit? Handy. Magst du lesen Offenbarung 21, 1 bis 8? Ja. 1 bis 8.
Die Überschrift lautet das neue Jerusalem. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen, und er ihnen wird er wohnen, und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als Gott, als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keine Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir. Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod.
Ja, soweit diese Worte. Wir lieben diese Worte, oder? Sieh, ich mache alles neu. Und wenn wir etwas sehen, was neu ist, dann freuen wir uns. So wie ich über das kernsanierte Haus unserer jungen Nachbarn. Ich hatte schon davon geredet. Unglaublich, wunderschön. Und da wird dann sichtbar, was neu ist, oder? Am liebsten schon heute. Und wie oft habe ich diese Verse auf Beerdigungen gelesen, aber nur die Verse 1 bis 7. Lies nochmal 8. Den habe ich in der Regel ausgelassen.
Aber die Feiglinge, die Treulosen und die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See,
das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Die ewige Verdammnis, der Feuersee, ich habe mir ganz schwer getan, das vorzulesen bei der Beerdigung. Ich meine, in der Regel habe ich auch, wirst jetzt nicht anders, Christen beerdigt, wo ich auch diese Gewissheit und Zuversicht hatte, sie sind jetzt beim Herrn und dann stimmt es ja auch. Aber der letzte Vers, das hört man nicht gerne heute. Von Gericht, da tut man sich schwer. Heute heißt es, Gott liebt dich, wie du bist. Wir sind doch alle gut, denken wir. Und ich weiß, bei Beerdigung wird jeder in den Himmel gehoben. Das können wir nicht machen, das macht nur der Herr. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir können ja viel erzählen auf der Erde und was wird auch alles gesegnet. Dass wir alle nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott hat an sich Maßstab genommen, als er uns schuf. Wenn wir uns selber sehen, denken wir, ja, hätte es vielleicht besser machen können, ich weiß nicht, wenn ich mich angucke. Aber lassen wir das mal stehen. Das ist so und unser Leben ist unbezahlbar gut in Gottes Augen. Wir sind ihm wichtiger als alles Gold der Erde, als die Galaxien, als das ganze Weltall. Und das sind Werte jenseits unserer Vorstellungswelt. Aber es bedeutet nicht, wir sind automatisch gut. Auch wenn Gott uns liebt. In Römer 3 heißt es, wir sind alles Sünder, also die ganze Menschheit, und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und doch geliebt, so sehr, dass es einen Sohn gab. Der Vers 8, den du nochmal vorgelesen hast, der zeigt, warum etwas neu werden muss. Ich liebe das kernsanierte Haus und den Garten vorne, der schon perfekt ist. Ein bisschen steril, aber trotzdem perfekt. Hinten muss noch. Aber ich kann nicht leugnen, was da vor 2 Jahren noch stand, was da war. Das alte Haus. Der Vers 8 zeigt, warum was neu werden muss. Hier ist von Feigheit die Rede, von Ungläubigen, Treulosen steht bei dir, Irmel, Ungläubigen, mit Ungläubigen sind nicht Menschen gemeint, die im Glauben ringen wie ein Thomas. Ich kann es nur glauben, wenn ich seine Nägel male, fühle, sehe. Also, die sind damit nicht gemeint. Ich bin immer über dieses Wort gestolpert und das hat mir nicht gefallen. Also ich hatte Mühe damit, weil es gibt auch ungläubige Phasen in meinem Leben. Dann denke ich, bin ich jetzt verdammt oder... Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Mit Ungläubigen sind Menschen gemeint, die trotz Beweis Gott nicht wahrnehmen wollen. Und die Schöpfung belegt die Existenz Gottes. Das mögen wir als Beweis nicht akzeptieren, aber Gott wird es eines Tages ins Feld führen und sagen, die Brötchen, die du gekauft hast, hast du beim Bäcker gekauft. Hast den Bäcker nicht gekannt, aber du hast geglaubt, dass es ihn gibt. Warum hast du das nicht auch auf die Schöpfung angewandt? Dass die Schöpfung ist der Beweis für Gott. Aber die Menschen wollen das nicht. Lieber Evolution. Millionen, Milliarden von Jahren. Es gibt in der Wissenschaft Untersuchungen, die so haarsträubend sind, aber die werden nicht publiziert. Was die Altersbestimmung anbelangt, habe ich jetzt gehört. Also, warum will die Menschheit Gott nicht? Weil sie sich stört an ihm und ihr eigenes Ding machen will. Jemand sagte in einer Predigt, die heutige Philosophie, das Grundgesetz Nummer 1 unserer Zeit ist, ich bin, was ich fühle. Das steht nicht im Grundgesetz. Fühle ich mich so oder so, das bin ich. Und das muss auch jeder andere glauben. Und wehe, du tust das nicht. Da ist von Frevel, von Mord, von Hurerei, Zauberei, Götzendienst, Lüge die Rede. Und das sind alles Dinge, die in unserer Welt weit verbreitet sind und Leben zerstören. Stimmt's? Und wir wollen auch nicht mit dem Finger zeigen, aber es doch wahrnehmen. Und ich muss gestehen, ich habe diese Dinge alle auch in meinem Leben gefunden und musste Buße tun. Mehr oder weniger. Siehe, ich mache alles neu und dann verstehen wir, warum das neu werden muss. Bevor ein Haus grundsaniert wird und neu wird, muss entkernt werden. Das Alte muss weg. Ich weiß, wie es bei unseren Nachbarn war. Ich weiß noch, als Jugendlich habe ich mal mein Fahrrad kernsaniert, habe ich alles auseinandergebaut, den Lack ab und dann neu lackiert und alles neu zusammengesetzt. Das war wirklich komplett auseinandergenommen. Bei Oldtimern wird das gemacht. Es gibt so Leute, die lieben das. Alles muss weg. Und genau das steht auch im Kontext zur diesjährigen Jahreslosung. Direkt vor diesem Text steht in Offenbarung 20 Folgendes. Da ist das Weltgericht angezeigt. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und dann ist auch vom Buch des Lebens die Rede. Und dann auch der Tod und so weiter. Und dann steht im letzten Vers, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Erschütternde Worte. Erschütternde Worte. Man möchte sie nicht hören. Aber sie stehen auch da. Wenn ich das kernsanierte Haus sehe, ich muss auch den alten Zustand, warum wurde es kernsaniert? Weil da was neu werden muss. Im Himmel gibt's eins nicht, Sünde. Das muss weg. Heute möchte man solche Worte mildern. Theologen zerreißen sich den Kopf, wie das alles wohl so gemeint ist. Was wird da auch alles erzählt, von Allversöhnung ist die Rede und so weiter und so weiter. Das steht hier so, der alte Politiker Vogel, SPD-Politiker, ich weiß, habe ich schon ab und zu mal erwähnt, auf die Frage, was ist das Wichtigste im Leben, sagte, der wichtigste Termin ist das jüngste Gericht. Schade, dass ich es so spät erkannt habe. Der war Hamburger Bürgermeister. War das Vogel? SPD-Politiker. Ja, Hans-Friedrich Vogel, das kann sein. Auf jeden Fall, gestern habe ich einen Vortrag gehört über die Sintflut von Roger Liebe. Er sagt, bis 1830 war die Sintflut allgemein Konsens in der westlichen Welt. Das wusste man, das war Fakt. Es war dann ein Rechtsanwalt, der sich ärgerte über den Bericht der Sintflut, weil da was vom Gericht Gottes steht. Von Sünde, dass die Menschen so böse waren, dass Gott die Sintflut geschickt hat. Und er hat gesagt, das ist alles Fake, das ist alles Lüge, das gibt's nicht. Und seitdem wird das angezweifelt. Bis 1830 war das Fakt. Und es gibt unzählige Berichte, unzählige Belege, Berichte mit Belegen aus der Naturwissenschaft, die eben zeigen, dass es diese Flut gegeben hat. Das ist nachgewiesen. Auf dem Mars, glaube ich, auf einem der Planeten, da heißt es, vor 1 Milliarde Jahre war da eine Sintflut. Da haben sie eine Raumkapsel hingeschickt, aber Wasser hat man nicht gefunden. Und diese Linien, die man da auf diesem Planeten sieht, die hält man für Flüsse. Bei der Erde nicht. Bei der Erde nicht. Die Sintflut ist ja noch gar nicht so lange her. Gericht Gottes. Ich habe gedacht, das wird nicht gemocht, diese Worte. Aber dann dachte ich, wie ist es bei uns Menschen? Wenn jemand Unrecht tut, fordern wir Recht, oder? In der Regel ganz massiv. Wenn jemand Unrecht tut, muss er bestraft werden, dass der Schrei nach Gerechtigkeit, nach Wiedergutmachung den anderen in die Knie zwingen. Geht's dir nicht so? Mir geht's so. Am Donnerstag ist Lydia nach Mannheim gefahren zu unseren Kindern. 8.29 Uhr fuhr der Zug. 8.28 Uhr fuhr er schon ab. Wir waren noch rechtzeitig da. Ja, was machen wir nun? Neues Ticket kaufen? Es war ja ein festes, gebuchtes Ticket. Sie ist dann 4 Stunden später gefahren, weil 2 Stunden später der Zug hatte technischen Defekt. Da waren weniger Waggons und absolut überlastet. Ich habe noch Lydia gesagt, erzähl die ganze Geschichte. Aber innerlich hatte ich mir schon ausgemalt, wie ich massiv reagieren will, wenn die Bahn das nicht anerkennt. Fordere mein Recht. Wegen einer Minute. wegen 35 Euro. Das, so sind wir Menschen. Wir fordern Recht. Wenn jemand Unrecht tut, das können wir nicht gut stehen lassen. Gott darf das nicht. Er muss die Augen zudrücken. Wir messen mit zweierlei Maß. Aber Gott macht es auch so. Warum ist hier vom Weltgericht die Rede? Vielleicht ist das alles für euch nichts neu. Vielleicht schmeckt euch das vielleicht auch nicht. Wie anderen. Ich weiß es nicht. Ich will euch auch nicht ärgern. Aber wenn ich diesen Text, wenn ich die Jahreslosung nehme, muss ich den Kontext auch sehen, in dem das steht. Und da steht vom Weltgericht und am Ende dieses Textes aus Offenbarung 21 von denen, die das nicht berücksichtigen. Wieder der feurige Fuhl. Es ist nur ein Vers, Vers 8. Und danach kommt das ganze neue Jerusalem. Wunderschön. Aber warum? Vielleicht ist das wirklich nichts Neues für uns, aber es ist gut, uns bewusst zu machen, worum es hier eigentlich geht, denn es macht uns auch die Dringlichkeit des Missionsbefehls bewusst. Versteht ihr? Wir laden ja nicht zum Hobbyverein ein, christliche Kirche oder sonst irgendwas, was man auswählen kann, alternativ. Es gibt nichts Alternatives. Wir mögen das nicht mögen, aber es gibt nur gerettet oder nicht gerettet. Von daher ist der Missionsbefehl ein dringlicher Befehl. Warum dieses Weltgericht? Weil die Menschheit konsequent Jahrtausende Gottes Reden, Rufen, Mahnung, Einladung zu kommen und sich mit ihm zu versöhnen aufgrund des Kreuzes nicht hören will. Und auch vor dem Kreuz nicht. Siehe Noah. Noah predigte. Kommt Gericht. Du Witzbold. Guck mal, wir gucken mal, wie du dein Schiff baust. Das kam. Das Weltgericht ist ja das Gericht an der Welt. An der Welt, die die Existenz Gottes anzweifelt, ihn verspottet mit ihrem eigenen Lebensstil und viele Lügen über Gottes Gebote erzählt und seine Schöpfungsordnung aushebelt. Gilt nicht mehr. Neue Ordnung. Weil man sein eigenes Ding machen will. Statt Gerechtigkeit zu suchen, lieber festhält an Feigheit, Unglauben, Frevel, Mord, Hurerei, Zauberei, Götzendienst und Lüge. Das Ergebnis sehen wir heute. Ich will nicht mit dem Finger zeigen. Wir sollen aufpassen, dass wir, ja, die böse Welt und das ist so nicht. Aber wenn ich diese Begriffe sehe, könnte ich für jeden Begriff Beispiele aus unserer Gesellschaft nehmen, die das belegen. Das stimmt, das ist legalisiert inzwischen heute. Man nennt es nur anders. Man nennt das Böse gut. Und das schmerzt. Und das Problem ist ja die Versuchung, als Christ darin nachzugeben, sich dem anzugleichen. Versteht ihr? Dazu komme ich noch. Gott sagt in 1. Samuel 15, Vers 23, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Wenn ich das Thema Genderideologie nehme, Abtreibung, diese Kriegshetzerei, ist es das nicht? Das mögen wir alles legalisieren in unserem Land. Was für eine Welt leben wir, irre. Und in Gottes Augen ist es Zauberei, Abgötterei und Götzendienst. Gott redet durch sein Wort die ganze Bibel hindurch. Und wir sollen auch reden und nicht schweigen. Nicht denken, die Welt ist böse, die wollen nicht. Nein, wir reden auch weiter, wir laden ein. Die Menschheit will nicht hören. Ich habe es nachgelesen in der Offenbarung 9 und in Offenbarung 16. In den Posaunengerichten und auch in den Zornesschalen, da finden wir das auch nochmal. Und die Menschen taten nicht Buße. Selbst wenn Gott durch Gericht redet. Sondern sie lästern Gott. Im 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 heißt es, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ja, was bedeutet das? Ein Kollege von mir hat sich getrennt von seiner Frau, weil Gott ihm irgendwann mal gezeigt hat, dass er eine andere Frau heiratet. Jetzt hat er die andere Frau geheiratet, seine ehemalige sitzt da, der Scherbenhaufen, und er ist wieder in Amt und Würden. Freikirche. Ich sage das nicht fingerzeigend. Ich sage nur, was heute abläuft. Welche Bedeutung hat denn das Wort noch? Gilt das noch? Gilt das noch, was hier steht? Auch das mag man nicht so gerne hören. Wir sind ja großzügig tolerant. Alle kommen in den Himmel. Man findet Gründe, man hat Verständnis. Was wird heute nicht alles erklärt? Warum lese ich das? Wenn Gott das sagt, meint er das. Und dann tut er das so. Und wenn das eins seiner Kinder betrifft und jemand fällt in so eine Sache, dann glaube ich, dass Gott sein Kind erzieht und zum Ziel bringt, dass Gott da Wege hat. Aber wir sind auch gerufen, klaren Weg zu gehen. Aber in diesem Text steht auch etwas anderes. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Gott lässt uns nicht im Sündensumpf. Er übt Gericht. Er übt Gericht an seinem eigenen Sohn. Er lässt ihn Mensch werden. Er muss uns richten. Er muss dich und mich richten. Das mögen wir gar nicht uns so vorstellen. Aber eigentlich müssen wir verdammt. Das bringt er nicht übers Herz. Als die Sünde geschehen ist im Paradies, sagte sofort der Schlange, nimmt den Kampf auf. Ich werde einen schicken. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten. Er wird dir die Macht nehmen. Dem Satan und der Sünde. Und er lässt seinen Sohn Mensch werden. Er lässt seinen Sohn die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt auf ihn einprasseln. Was ist gegen ihn angerannt worden? Wenn es eine Person gibt, die wert ist, angeschaut zu werden, gesucht zu werden, dann ist es Jesus. Hängt am Kreuz. Alle unsere Lügen, alle unsere Ehebrecherei und Hass und Mord und was es an Sünde gibt, liegt auf ihm, als hätte er es gemacht. Denn er muss die Strafe tragen. Und er erlebt nicht nur den körperlichen Tod, sondern auch die Trennung vom Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Gott macht das, weil er uns nicht verdammen will. Weil er uns, seine Menschen, seine geliebten Menschen, er hat uns nach seinem Maß, nach sich selbst gebildet, die will er für sich gewinnen. Für den Himmel, für die Ewigkeit, für den neuen Himmel. Er lässt das nicht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Die Sünde ist ein Sumpf. Und Gott benennt die Sünde. Aber wir tun es heute schwer. In unserem Land, in unserer Gesellschaft, auch in unserer Christenheit. Das sind klare Dinge. Ich hatte das vielleicht schon erzählt. Wir waren mit einem Förster in Litauen in einem Hochmoor unterwegs. Hochmoor. Da wackelt der Boden. Der Kiefernwald hat schon gewackelt, weil es darunter alles weich ist. Dann hat der Förster uns da durchgeführt. Wir sind barfuß gelaufen, war ja toll im Sommer. Und dann hat uns die Löcher gezeigt, die Sumpflöcher. Er hat gesagt, wenn du da reinkommst, dann kommst du nicht mehr raus. Und er hat Tiere gefunden, gesehen. Also das war ja sein Gebiet. wenn das Geweih noch zu sehen war. Das ist der Sündensumpf. Das ist, die Sünde ist ein Sumpf, in dem wir nicht rauskommen. Aber so wie der Förster mit uns gegangen ist, so will Jesus mit uns durchs Leben gehen, dass der Sumpf uns nicht verschlingt. Lass dich versöhnen mit mir, bring mir deine Schuld, ich nehme sie dir ab. Jesus stellt sich auf unsere Seite wie der Förster in Litauen. Versteht ihr, warum Gott richten muss? Wenn ich jemanden alle Schulden bezahle, und er verlacht das, jetzt wollt, ja, was bleibt dann? Es bleibt die Schuld. Im 2. Korinther heißt es doch, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen und dann ist es neu geworden. Und er richtet durch uns das Wort von der Versöhnung auf, lass dich versöhnen mit Gott. Deshalb wollen wir die Bibel hier lesen. In der Hoffnung, dass Menschen hören, wach werden, aufmerksam werden. Das mag eine kleine Aktion sein. Ich weiß nicht, wie lange wir es schaffen, aber das ist doch der Wunsch, dass Menschen hören. So muss Gott bei Sünde mit Gericht kommen. Aber er richtet seinen Sohn und er kommt zu uns, nicht im Gericht, sondern in der ausgestreckten Hand, in der Einladung, diese Rettung anzunehmen. Wer Jesus angenommen hat, in dem ist das neu geworden. Unser Leben mag aussehen wie ein Haus, das kernsaniert wird. Und das sieht schlimm aus, wenn das noch nicht fertig ist, oder? Leitungsrohre, Wasserrohre müssen raus, die Heizungsrohre müssen raus, die Heizung muss raus, die Tapeten runter, vielleicht der Putz noch weg, Türen, Fenster, alles raus, das Dach muss weg, sieht halb nackt aus, ist nur noch Mauerwerk. Aber da wird gebaut, da wird neu gemacht. Gott reißt ein, um aufzubauen und nicht um zu zerstören. Das Gericht ist die endgültige Zerstörung, wenn der Mensch das nicht will. Aber den, der Jesus angenommen hat, da ist was neu geworden. Und so befinden wir uns heute in diesem Erneuerungsprozess. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich bin auch noch nicht fertig. Ist auch nicht mehr wie am Anfang bei der Bekehrung. Erstmal den ganzen Sündenmist abgeladen. Und heute wird jetzt gearbeitet. Vielleicht fehlen da noch Fenster und Türen. Das sieht immer noch halb fertig aus. Aber es ist in Arbeit. Und der, der es angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollenden bis zum Ziel. Gott macht hier schon neu. Durch Liebe, Vergebung und Annahme. Er gibt uns neue Kleider, die hochzeitlichen Kleider. Da heißt es von Jesus, Jesus hat sich gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereitet, die kein Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei, Epheser 5. Und in Offenbarung 19, da steht, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Die Kleider werden uns gegeben durch Jesus. Das ist nicht Woolworths bei ihm. Ich will jetzt nicht Woolworths schlecht machen oder C&A, wie die alle heißen. Aber das Bekleidungsgeschäft des Herrn ist das Nobelste, was es gibt. Da wird alles einzeln angepasst für jeden von uns. Und das ist ein Prozess, dieses Anziehen wenn eine Braut sich anzieht für die Hochzeit, das dauert, oder? Das dauert schon, ein bisschen schon. In Kolosser 3 steht das. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Steht hier wieder. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also Jesu Kleidung. Und das dauert. Das dauert. Und das kostet was. Manchmal ist die Kleidung ganz schön eng, oder? Was Jesus da fordert. Wenn man aus der Haut fahren will, dann, das ist wirklich ein Ankleideprozess. Wenn du in ein teures Kleidungsgeschäft gehst, dann wird ja die Kleidung dir auf den Leib angepasst. Beim Herrn ist es ja noch anders. Er sagt dann, dein Leib muss ein bisschen abnehmen. Das heißt, da müssen noch ein paar Sünden weg. Oder ein paar Charakterveränderungen müssen noch, da müssen wir noch dran feilen, damit dann meine Kleider der Gerechtigkeit passen. Ich denke, wenn man diese Worte liest und das hört, was die Bibel sagt, versteht man, warum Gericht kommen muss. Stell dir mal vor, im Himmel wird das genauso weitergehen wie hier auf der Erde. Wolltest du dahin? Ich nicht. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das im Himmel gehen, wenn ein Mörder einfach so allversöhnt in den Himmel rutscht, ohne sich zu ändern? Ja, geht es dann da weiter? Das ist nicht. Und es gibt noch ein Gericht, das ich zum Schluss erwähnen will, was vor dem Weltgericht kommt. Das ist das Gericht über die Hure Babylon. Sicher schon gehört. In Offenbarung 17 bis 19. Mit der Hure Babylon ist die von Jesus abgefallene Kirche, Gemeinde, die mit der Welt buhlt, liberal ist, tolerant ist, gegenüber dem, was die Bibel Sünde nennt und die sich der Gesellschaft angepasst hat und recht gut mit Politik und Gesellschaft zusammenarbeitet. Sie hat den Namen, dass sie tot ist, aber sie lebt nicht mehr mit dem Herrn, sondern mit der Welt. Die Bibel sagt, dass die Welt im Argen liegt. Die ist nicht gut. Ich habe jetzt die Tage jemandem gesagt, als es um Politiker ging oder einen bestimmten Politiker, wir müssen es uns, gestern war das sogar noch, wir müssen es uns abgewöhnen, von unseren Politikern zu viel zu erwarten. Wir wollen ja da immer so einen Messias da oben sitzen haben, der alles richtig macht und alles für uns macht, wie wir das wollen. Das geht gar nicht. Die Welt liegt im Argen, das betrifft alle Menschen. Wir haben das erkannt für uns, deswegen sind wir zu Jesus gekommen. Und das ist dort auch so. Wir können dafür beten für sie, aber uns muss klar sein, besser wird das nicht. Es kommt, wie die Bibel sagt. In der Offenbarung 17, 1 und 2 heißt es, und es kam einer von den sieben Engel, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden vom Wein ihrer Hurerei. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hat in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Greuel und die Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurer und aller Greuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Es ist nachgewiesen in der Geschichte, dass oft große Kirchen mit der Politik zusammengewirkt haben und Christen verfolgt. Das kann man Ich sage das nicht fingerzeigend, bitte hört das. An der katholischen Kirche kann man das erkennen, an der evangelischen Kirche, an der orthodoxen Kirche. Sogar mit den Muslimen wurden Christen bekämpft, zusammen mit ihnen. Es ging um Macht. Trunken von dem Blut der Heiligen. Warum? Was ist der Kernpunkt? Was ist der Unterschied? Es ist der Umgang mit der Sünde. Es ist der Umgang mit der Sünde. Die Gemeinde Jesu hat das Urteil Jesu angenommen und trennt sich von der Sünde. Und okay, Herr, ja, ich bin auf dem Weg, das Haus ist noch nicht neu gebaut, da muss noch manches verändert werden, manches muss auch, ach, da ist noch ein altes Fenster, das muss auch noch raus und da muss, damit es neue rein kann, aber ist auf diesem Weg. Und diese Hure Babylon, da spielt das keine Rolle. Das nach außen fromm und nach innen mau. Dass das eine Kirche sein muss, eine Kirche von Jesus ursprünglich, zeigt der Vers Offenbarung 18,4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Das heißt, die Predigt über Sünde und Umkehr ist hier nicht mehr gewünscht. Das will man nicht mehr. Es ist, ich meine jetzt damit nicht, dass man ständig nur über Sünde predigen soll und über Umkehr, aber das ist der Kernpunkt. Wenn meine Jacke schmutzig ist, ist sie schmutzig, dann muss sie in die Wäsche. Da kann ich nicht rumeiern und sagen, die ist nicht schmutzig. Es nützt nicht viel, mit meiner Frau zu diskutieren. Die sagt mir ganz klar, was ist. Und wenn ich hingucke, ja, muss ich zugeben, stimmt. Und so ist es im Herrn auch. Wir können nicht diskutieren, nur genau hingucken. Dann erkennen wir auch, es ist so. Das heißt, in dieser Kirche, die es zur letzten Zeit auch gibt, gibt es viele Christen. Wirkliche Nachfolger Jesu. Und der Herr ruft sie raus und sagt, geht nicht diesen Weg. Wir sollen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht in jeder Gemeinde gleich was Falsches vermuten, aber wir haben das Wort Gottes, wir können klar die Dinge erkennen, das ist nicht so schwer. Ich komme so langsam zum Schluss. Zuerst, interessant ist auch in der Offenbarung hier, zuerst kommt das Gericht. Das Gericht beginnt mit der Welt, aber in diesem Prozess kommt das Gericht über die Hure Babylon, über diese Kirche, das Gericht fängt am Haus Gottes an, an uns. Und wie sieht das Gericht Gottes an uns aus? Indem er uns sein Wort schenkt als Maßstab, damit wir es an uns legen und uns selber richten. Und sagen, Herr, stimmt, auf der Jacke ist ein Fleck, muss weg. Vergib. Das ist eigentlich ein gutes Gericht. Wir werden sauber, wir werden gesäubert. Und dann nach dem Gericht über die Hure Babylon wird die Hochzeit des Lammes beschrieben. Da hatte ich ja gerade gelesen. Dann kommt das Weltgericht und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Warum habe ich das jetzt zum Schluss erwähnt, auch mit der Hure Babylon? Jesus mahnt uns in seiner Endzeitrede vor dem Abfall, dem Überhandnehmen der Ungerechtigkeit. Überhandnehmen der Ungerechtigkeit bedeutet nicht Klimasünde und Steuersünde und so, das sind alles Einzeldinge. Ob die relevant sind oder nicht, ist noch eine andere Frage, Steuersünde sicher. Sondern hier mit dem Überhandnehmen der Ungerechtigkeit ist gemeint ein Überhandnehmen vom Abweichen durch das Abweichen von Gottes Gebot. Der Maßstab von Gerechtigkeit ist Gottes Wort. Nicht, was unser Staat sagt. Oder Russland oder Amerika oder China oder sonst irgendjemand. Gottes Wort. Und Jesus sagt, er mahnt, er sagt, viele werden abfallen, viele werden sich verführen lassen. Das sind Worte, die beschäftigen mich seit Anfang meines Glaubenslebens, als ich das las als junger Christ vor 40 Jahren. Auch habe ich gedacht, das war so ein Wachmacher, so, okay, Herr, hilf mir. Ich möchte auf deinem Weg bleiben. Und ich muss euch gestehen, ich sehe das heute vielfach, dieses Abfallen, dieses Liberalisieren. Und Hier wird ein Zugeständnis gemacht und da wird ein Zugeständnis gemacht. Und wo das endet, ich will das gar nicht im Einzelnen ausführen. Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Halte dich klar an mein Wort. Ich komme zum Schluss. Die Jahreslosung ist ein Ruf Gottes an uns alle, wachsam zu sein, an Gottes Wort festzuhalten. Hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Überhaupt nicht. Ich finde, ein Maurer, der Zollstock, Wasserwaage und Lot damit arbeitet, ist doch nicht gesetzlich, oder? Ist er gesetzlich? Ist er nicht. An Gottes Wort festzuhalten, ihn selbst und seine Einladung, seine ausgestreckte Hand zu erkennen, dankbar zu sein, dass er alles getan hat, um uns aus dem Sündensumpf zu retten und ein Leben in Gerechtigkeit zu führen, wie er das sagt, und den Sündensumpf zu meiden. Auch das ist keine Gesetzlichkeit. Ich erinnere an die Wanderung durchs Hochmoor in Litauen. Ja, da wollten wir nicht rein. Wir wollten durchkommen. Wir wollten eine schöne Wanderung haben, bei Sonnenschein im Sommer. Das ist Gottes Plan. Und er selbst steht an unserer Seite, hilft uns überwinden und das Ziel zu erreichen und will mit uns noch viele einladen, dass sie diesen Weg gehen. Ich denke an deinen Mann. Ich denke an andere. Da ist jetzt ein Mann gestorben von einer Schwester, der sich Jahrzehnte geweigert hat, das Evangelium anzunehmen. Ja, du betest. Lass uns beten. Lass uns den Missionsauftrag im Blick haben. Wir müssen da nicht rumlaufen. Ihr kommt alle in die Hölle. Das ist nicht die Botschaft, die wir weitergeben. Das wissen wir. Wir laden zu Jesus ein, nicht zur Hölle. Aber wir verschweigen es nicht im Gespräch, wenn es drauf ankommt, dass es ein Gericht gibt. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen, und nicht mutlos werden, wenn unser eigenes Lebenshaus noch nicht so schön ist, wie wir es gerne hätten. Wenn der äußere Mensch verfällt, aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und das große Ziel Gottes, siehe, ich mache alles neu. Amen. Mich berührt das. Mich berührt das. Das muss man, was ist denn Gnade? Das ist doch nicht ein billiger Ramschartikel. Das ist Gnade, ist die Rettung vor dem Todesurteil. Gewaltig. Und wenn wir gleich Abendmahl haben und es dann heißt, mich hat verlangt, mit euch dieses Mal zu teilen, bis ich komme. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Es ist kostbar. Und wir hören darauf und wir wollen darauf hören. Und ich will nur um zwei Dinge bitten. Herr, lass uns selbst nicht mutlos werden, wenn unser Leben immer noch nicht so ist, wie es sein soll. Nicht verzagen, sondern weiter mit dir und auch gemeinsam auf dem Weg bleiben. Und hilf uns und gib uns Mut, andere zu dir einzuladen, damit sie doch auch mitgehen. Und das dann erleben dürfen, was du hier zusagst. Siehe, ich mache alles neu. Amen.